noch nie einer gesehen hat und ich will jetzt, dass ihr anfangt, das zu glauben, was ihr seht. Das heißt, wenn du jetzt rausgehst, dann wird der Zimmer inklusive der Personen weg sein, wenn du vom Haus stehst, dann kannst du außen an dieses Zimmer denken. Das heißt, ich sage, es ist sehr wohl feinstofflich in deinem Geist als Gedanke. Ob dieser Gedanke, den du in deinem Geist trägst, auch unabhängig von dir materialisiert vorhanden ist, ist eine Frage, das kannst du glauben oder nicht glauben. Wenn du dran glaubst, dass das so ist, dann bist du ein tiefgläubiger Materialist. Was aber noch lange nicht beweist, dass es deswegen wirklich so ist. Vor 100 Jahren haben die Menschen geglaubt, die Welt ist eine Scheibe. Da war auch in allen Büchern drin gestanden, dass die Welt eine Scheibe ist. Und jetzt glaubt ihr alle dran, dass die Welt eine Kugel ist. Und jetzt steht in allen Büchern drin, dass die Welt eine Kugel ist. Und da, wo ich zu Hause bin, da steht wieder was anderes drin. Ich komme nämlich aus eurer Zukunft. Für mich hat Raum und Zeit keine Grenzen. Übrigens bin ich uralt. Lasst euch von meinem Äußern nicht täuschen. Ich bin wirklich uralt. Ich trage die Weisheit von Jahrtausenden in mir. Und das ist die Leute, die das überprüfen. Mittlerweile sind sehr, sehr viele Physiker, Lehrer, Mediziner, Mathematiker, die mir auf den Zahn sind, wie manche sagen. Und die sind tief erschüttert, weil die sagen, ein normaler Mensch kann das Wissen gar nicht in sich tragen. Sehr, sehr studierte Leute, immer nur oberflächlich lesen. Das ist auch wieder, und dann vor allem schnappst du alles in einen gewissen Kontext auf. Das ist ja dieses Verrückte, dass ihr Ansichten habt, dass jetzt hier, ob du ins Medizin geht, ob ihr dann in die Esoterik reinfahrt, dass ihr immer irgendwann was mitkriegt und das, was ihr zuerst aufschnappt, wird meistens zu eurer Meinung und es gibt zu jeder These gibt es eine Gegenthese. Ihr könnt immer glauben oder nicht glauben. Ihr bestimmt, was ihr glauben wollt und je nachdem, was ihr glaubt, habt ihr Probleme oder habt ihr keine Probleme damit. Und jetzt ist es, dass ihr reines Kaufmannsdenken seid. Das heißt, ihr habt noch nie in eurem Leben irgendwas getan, was euch unlogisch erscheint. Man will ja immer schön normal bleiben, immer schön in der Norm bleiben und damit sperrt ihr euch laufend in euer eigenes Gefängnis ein. Jetzt kommt die panische Angst vor Sekten, was zwangsläufig hast, ja, nicht eigene Meinung haben müssen. Das ist ja auch schon wieder ein Gedankenmodell. Ich frage mich immer, wenn die jetzt hier Scientology-Kirche, ich greife jetzt das nur aus, oder die Zeugen Jehovas, das ist übrigens ganz, ganz interessant mit Scientology und mit den Zeugen Jehovas, dass von den Zeugen Jehovas hat man ja irgendwie, über die schmunzeln wir, was sind das für kleine Idioten, die sich mit dem Wachturm hinstellen, die nimmt ja keiner für voll. Das sind ja bloß irgendwelche Hans Kasper. Scientology, ich rede jetzt von der Masse der Menschen, Psychosekte, ganz vorsichtig, da hat man eine panische Angst. Die Zeugen von den Zeugen Jehovas hat keine Angst, aber von den Scientology, die sind gefährlich. Was ist eigentlich gefährlich? Jetzt ist immer, wenn du jetzt dich mit Scientologen unterhältst, ganz einfach das Prinzip, die wissen 100%, dass sie recht haben und dass alle außerhalb ihrer Ideologie, dass die hochgradig gehirngesteuert und manipuliert sind von den Massenmedien, von der Politik und den Kirchen. Übrigens, diesbezüglich haben die Scientologen 100%ig recht, ihr seid dieselben Marionetten wie die Scientologen. Egal in welchem Glaubenssystem ihr hängt, ihr glaubt. Und zwar zu 99,99% Zeug, wo ihr nicht noch kein einziges Mal für nötig gefunden hätte, das einmal selbst in Frage zu stellen. Um Himmels Willen bloß nicht selber denken. Immer schön nachplappern. Und wenn ihr einmal anfangt, hier euch das genauer anzuschauen, werdet ihr feststellen, und das ist das, was ich euch jetzt die Augen öffne, dass das ja nur aufgeblasener Dünnschiss ist, was man euch erzählt hat. Dass jeden 16-Jährigen die Haare zu Berge stehen müssen von den Widersprüchen, was man zum Beispiel Quantenparadox nennt. Dass hier Nobelpreisträger einen Scheiß niederschreiben in Büchern, das so voller Widersprüche ist, dass jeder Mensch, der einigermaßen wirklich eins und eins zusammenzählen kann, ohne einen manipulierten Geist haben, dass er sagt, er ist ja hochgradig krank, der Mensch. Der wird dann noch bewundert. Wisst ihr, wo das herkommt? Das kommt aus des Kaisers neuen Kleidern. Des Kaisers neuen Kleidern. Dieses Märchen, ganz elementar, die wirklichen Weisheiten eurer Welt sind übrigens Gleichnisse und Märchen und Sprichwörter. Ich erzähle es ganz kurz. Also einige müssen jetzt das zum 5., 6. Mal anhören, aber man kann damit leben, ne? Pass auf, des Kaisers neuen Kleidern, da kommen zwei Scharlatane in ein Königreich und der König ist also sehr, sehr eitel. Der will nur immer vom Feinsten haben. Er will immer nur vom Besten. Er will der beste König sein mit dem größten Schloss, mit den feinsten Kleidern. Und die sagen, wir spinnen dir jetzt einen Stoff aus Gold und Diamanten und machen dir daraus ein neues Königsgewand. Und da dieser Stoff aus Diamanten und Gold gespinnt ist, ist der so unendlich fein, dass der nur von Menschen gesehen wird. Ich sag dir, wo was in der Birne haben, die Geist haben. Dumme Leute sehen diesen Stoff nicht, weil die würden ja den Stoff beschmutzen mit ihrer Dummheit. Gut, er ist natürlich absolut neugierig, sagt, wir machen eine Probe aufs Exempel, der lässt Gold herbeischaffen, das ist natürlich in einem Raum im Schloss. Und dann kommt es zur ersten Armprobe, wobei ich noch dazu sagen muss, dass natürlich hier diese Geschichte von diesem wundervollen Stoff durch das ganze Land gegangen ist. Alle waren neugierig, alles riesen Theorien sind hier aufgestellt worden, wie die das machen, wie das wohl aussehen mag, dieser Stoff, kann man sich ja schlecht vorstellen. Auf jeden Fall, es kommt zur ersten Armprobe und diese beiden Scharlatane sind natürlich ganz clever, die stellen eine leere Schneiderbube hin, wo nichts drauf ist. Der Kaiser kommt mit seinem Hofstaat zur ersten Armprobe. Die rauschen rein, Kaiser geht, klopft, die sagen herein und jetzt geht er rein in den Raum, der sieht die Schneiderpuppe stehen, wo nichts drauf ist. Und er sieht die beiden Schneidern rechts und links von der Schneiderpuppe, die hier mit Handbewegungen höchste Laude ausstoßen. Na, Kaiser, was sagst du? Hättest du das erwartet? Ist das nicht unbeschreiblich? Und der Kaiser, das Erste, was ihm durch den Kopf schießt, mein Gott, ich bin dumm, weil er nicht sieht. Das Erste, wo er dran denkt, ist, mein Gott, ich bin dumm. Und die natürlich fangen an zu reden und reden in einem Superlativ und der Kaiser in seiner Not, ich muss mich, geht's einigermaßen? Jawohl. Das Erste, was er macht, er sieht nichts, Schock, ich bin dumm. Jetzt kommt der zweite Fehler, wo passiert, er dreht sich rum, schaut in das Gesicht seiner Minister und die stehen alle, denen ist die Kinnladen runtergefallen, er schaut wieder zurück. Jetzt kommt der zweite Fehler, er interpretiert den Gesichtsausdruck seiner Minister verkehrt, er glaubt nämlich, die sind sprachlos, weil der Stoff so gut aussieht. Und er sagt, mein Gott, ich bin dumm. Und jetzt kommt's, er sagt, Mensch, wenn die erfahren, dass ich das Gleiche sehe, dass ich dumm bin, dann stürzen die mich. Ach, was denkt das er? Ich tu ganz einfach bloß so, als ob ich den Stoff sehe, das merkt ja keiner. Und legt auf einmal los zu erzählen, also er hat sich ja das ganz klasse vorgestellt mit dem goldenen Stoff, also mit dem Stoff aus Gold, aber dass der so fantastisch aussieht, das ist ja wirklich unbeschreiblich. Hinter ihm der Finanzminister, mein Gott, ich bin dumm. Die Schneider sind begeistert, der Kaiser ist absolut begeistert aus dem Häuschen und ich sehe den Stoff nicht. Wenn der Kaiser erfährt, dass ich den Stoff nicht sehe, dann bin ich meinen Job los. Was macht er? Ach, ich tue ganz einfach bloß so, als ob ich den Stoff sehe. Und fängt natürlich auch an, weil er will ja dann noch, dass das nicht auffällt, bringt noch größere verbale Ausuferungen, hier irgendwie was ganz gigantisch Schönes zu beschreiben. Und so zieht sich das von einem Minister zum anderen. Und jetzt kommt natürlich, die Meer ist durchs Feuer gegangen, die sind natürlich auch neugierig und der Kaiser, um die Geschichte abzukürzen, der versucht natürlich dann, will auch seinem Volk dieses wundervolle Kleid präsentieren und dann geht natürlich ein Raunen durch die Menge, wie es erste Mal auf dem Balkon steht und jeder schaut seinen Nachbar an und es ist zwar ein Murmeln, es sieht keiner was, aber kein einziger wird jetzt dumm dastehen. Und dann dieses Murmeln wird immer leiser, verschwindet und plötzlich hört man ja diese piepsige Stimme des Kindes, die sagt, Mama, unser Kaiser hat ja überhaupt nichts an. Und wahrlich, ich sage euch jetzt, wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, habt ihr keine Chance, mein Himmelreich zu sehen. Wenn ihr die Augen aufmacht, werdet ihr feststellen, dass eure ganzen Wissenschaftler, eure Politiker, alle diese Dummen sind. Ich wollte euch wirklich sagen, das ist das, was meine Marion oder so, wenn man mir längere Zeit verfolgt, wenn dann wirklich Studierende auch dabei sind, die etwas Selbsteingeständnis haben. Die müssen sagen, ja, ich habe die Einsteins Relativitätstheorie noch nie wirklich in der Tiefe verstanden, aber irgendwann einmal kommt der Punkt, wo man nicht dumm dastehen will. Es ist in der Kirche nicht anders. Es sind zwar nur Widersprüche, so wie die mir das erklären, aber ich will ja mein Diplom haben, ich will ja Geld machen, ich will ja Karriere machen. Ich muss ja keinen sagen, dass ich den Sinn nicht verstanden habe. Ich schreibe die Formel oder den Glaubenssatz ganz einfach hin und dann kriege ich meine gute Note. Ich muss es ja keinen erzählen, dass ich den Sinn nicht verstanden habe. Ich schreibe halt einfach das hin, was die mir erzählen. Und so baut sich euer ganzes Schulungssystem, euer ganzes wissenschaftliches Denken, baut sich genau nach diesem System auf. Es ist so schön hochgradig schizophren. Gerne.
Ich hätte eine Frage. In der Bibel steht zum Beispiel, wo Jesus gestorben war, ist er den Jüngern erschienen. Und sie haben es ihm dann mit dem Thomas nachher erzählt. Und der Thomas hat gesagt, er glaubt es nicht. Und eines Tages ist er erschienen und Thomas hat ihn dann auch gesehen und er hat ihm die Wundmale gezeigt. Und dann hat er geglaubt. Daraufhin hat Jesus gesagt, selig bist du, weil du gesehen hast und glaubst. Aber aber selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ist das jetzt falsch oder nicht?
Nein, das ist, da muss ich jetzt immer hier einsagen, weil da müsste ich jetzt diese Antworten, das ist wie wenn du mich jetzt fragst, ich gebe da gerne eine Antwort drauf, aber das ist wie wenn du mich jetzt fragst, wie funktioniert ein Farbfernseher und ich darf dir mit Ja, Nein antworten. Der Sinn ist, dass ich euch nicht das Denken, nicht sagen will, was ihr denken sollt, ich will euch das Denken beibringen. Und jetzt auf die Bibel zu kommen, das allererste, was du wissen musst, dass alle deutschen Übersetzungen, ich versuche jetzt in möglichst wenigen Worten was auszudrücken, weil das ist immer, wenn ihr das erste Mal da seid, wird es zu kompliziert. Pass auf, ich mache einen anderen Bogen, ich fange anders an. In allen heiligen Schriften, egal welche, handelt es sich immer nur um Symbole. Das heißt, egal ob das die Bhagavad Gita, das ist die Bibel der Hindus oder der Koran ist, oder dann als Endstand die Tora mit dem Neuen Testament, es sind immer nur Symbole. Das heißt, egal ob es Namen, Jahreszahlen, Pflanzen, Tiere, die geopfert werden, es sind immer nur Symbole. Wenn ich jetzt sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, sieht keiner von euch einen Krug zum Brunnen watscheln, der auseinanderbricht. Dieses kleine Geschichte ist eine Metapher im Hintergrund, und ich kann jetzt auch sagen, Lügen haben kurze Beine. Das ist im Prinzip dasselbe Sinn. Lügen haben kurze Beine, hat denselben Sinn wie der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das heißt, ihr hört mir zu, seht aber nicht die Bilder bildlich vor euch, sondern ihr versteht den Sinn, die Symbolik dieser Bilder. Und das ist, dass die ganzen heiligen Schriften bis hin zu Jesus, und das ist immer sehr hart, ich sage auf der einen Seite, ich war Jesus, und auf der anderen Seite sage ich euch, es hat nie einen Jesus gegeben. Jetzt bitte, ich mag's jetzt nur so. Ihr bringt's nicht auf die Reihe, versucht's nicht. Versucht keinen frisch geborenen Baby, das noch nicht einmal abgenabelt ist, zu erklären, wie man eine Kaffeemaschine einschaltet. Und um deine Frage zu beantworten, müsstest du zumindest eine Kaffeemaschine einschalten können. Das heißt, das kann man mal mit 5, 6 Jahren. Da muss dein Geist etwas wachsen. Aber ich komme jetzt zu diesen Übersetzungen. Wenn ich von der Bibel rede, ist es erst einmal einhellige Meinung. Das Alte Testament baut auf der hebräischen Tora auf. Die hebräische Tora hat eine Eigenart, diese Rolle, die Schriftrolle. Das ist jetzt mal ohne Widersprüche, man geht hier aus, das ist diese eine Quelle. Und jetzt muss ich immer in Zeit sprechen. Und das ist schon das erste große Problem, es gibt keine Zeit. Es ist eine reine... das ist das Neue, es ist perfekt. Wieso, dass ich jetzt, ich weiß, darum habe ich jetzt das Alte Testament ist im Hebräischen aufgebaut, das ist also ohne Worteinteilung und ohne Konsonanten. Das haben die Masorer dann gemacht, und da gibt es dann verschiedenste Versionen, das sind Auslegungen. Beim Neuen Testament ist es im Prinzip genauso. Das heißt, wenn du verschiedene griechische Urtexte, es ist ja fast hebräisch, ist ja fast nichts überliefert. Das heißt, man hat nur griechische Urtexte, wobei die Symbolik immer gleich bleibt. Also es gibt keine Schrift, kann man das unterschiedlich übersetzen. Aber worauf ich hinaus will, dass ich jetzt sehr vorsichtig mich erwähnt habe, diese deutschen Übersetzungen sind also für Kleingeister in einer extremen Symbolik geschrieben. Auch hier gilt, dass es zuerst einmal alles Symbol ist. Es gibt keine einzige verkehrte Übersetzung. Deswegen habe ich jetzt etwas ausgeholt, auch wenn die sehr, sehr widersprüchlich erscheinen. Es sind nur unterschiedliche Blickwinkel auf ein und dasselbe. Aber um diesen Thomas zu bringen, ist es also so, dass hier das Thomas-Evangelium, wo von den Kirchen ja nicht so arg, von den offiziellen Kirchen nicht so arg beliebt ist, das kommt aus der Gnosis, das ist also Thomas-Evangelium, ist auch ein Evangelium, das wurde in Nakamadi gefunden, das ist ähnlich wie die Qumran-Rollen, Schriftrollen, 1945. Da heißt es übrigens im Vers 15, wenn einer in eurem Leben auftaucht und er behauptet felsenfest, ihr wurdet nicht von eurer Mutter geboren, kniet euch nieder, das ist euer Vater. Das ist übrigens jetzt kein Widerspruch, dass man zuerst die Symbolik verstehen muss. Es gibt also im Christlichen ein großes Gebet, und dieses Gebet beginnt mit Dein Wille geschehe. Und das ist jetzt das Entscheidende. Jeden Morgen, wenn ihr aufwacht, schlaft ihr eigentlich ein, und dann seid ihr in einen Traum, und ihr solltet wissen, dass alles, was da ist, gut ist. Ihr sollt nichts verändern wollen, sondern ihr solltet verstehen wollen. Und das ist natürlich mit Beweis so eine Sache, dass ich jetzt hier gerade beim ersten Abend sehr, sehr weit ausholen müsste, und es geht nicht. Ich kann das Wissen mitteilen, aber ihr könnt es nicht aufnehmen. Und das ist Musterbeispiel, ob das der Joachim ist, der mich schon so oft reden hören hat. Es ist erst ein Akt, dass ich hier, machen wir meinen Koffer ganz kurz auf, ich habe diese 7 Ohren Wahrungsbände, das ist das. Dankeschön, Joachim. Es gibt einen Zustand vor Babel. Und pass auf, es heißt, ich nochmal vom Anfang. Keine Widersprüche. Du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Ich kann dir nur alle Sichtweisen zeigen, aber um dir alle Sichtweisen zu zeigen, musst du auch alles sehen können. Und man wird sehr, sehr klein. Die Kleinsten werden zu den Größten werden. Dass hier die Schwierigkeit ist, dass ihr zuerst einmal alles durch eine raumzeitliche Brille betrachtet. Die Christus-Symbolik ist im Prinzip ganz grob gesprochen nichts anderes wie die Abraham-Symbolik. Abraham hört von Gott, ich drücke jetzt das etwas krass aus, schlachte mir, opfere mir deinen Sohn. Und dann denkt sich dieser Abraham um Himmels Willen, wie kann er das von mir verlangen, meinen geliebten Sohn? Er geht dann so weit, dass er sagt, ich würde ja sofort für Gott mein Leben geben, aber doch nicht das von meinem geliebten Sohn, was er mal hier die Liebesfähigkeit zeigt, dass er sein Leben sofort geben würde, ohne mit der Wimper zu zucken, aber dass ihm das Leben von seinem Sohn eigentlich noch näher geht wie sein eigenes. Aber dann kommt dieser Einfall, jetzt etwas moderner interpretiert ausgedrückt, dass er sagt, wie maß ich mir Kleingeist an, mich einem göttlichen Gebot zu widersetzen, der wird sich dabei was gedacht haben. Für mich, mit meiner jetzigen Logik, ist es unvorstellbar, dass ich meinen Sohn umbringen soll. Aber Gott ist unendliche Liebe und der wird nie was tun, was mir zu schaden ist oder auch mein Sohn zu schaden ist. Also ich tue es ganz einfach. Und was stellt sich dann raus, wie er den bindet und den Umbringer kommt, der Engel, die Engelstimme und sagt, stopp, ich wollte nur testen, ob du wirklich mir hundertprozentig vertraust. Das ist der Hintergrund. Und dasselbe ist die Christus-Symbolik, das heißt, dein Wille geschehe, Vater, ich gehe diesen Weg von morgens bis abends, ohne was verändern zu wollen. Garten Gethsemane wird Jesus festgenommen, ich rede jetzt in diesen biblischen Bildern und nachher gehen die Apostel dazwischen und scheißt die jetzt erst einmal kräftig an. Lasst geschehen, nicht einmischen, auch wenn es euch unlogischer sein, das hat seinen Sinn. Es hat alles seinen Sinn. Wobei die Grundausgangsbasis erst einmal ist, dass ihr sehr, sehr viel Demut kriegt gegenüber dieser Bibel, vor allem der Hebräischen dort als Grundstruktur, weil das wirklich ein Computerprogramm ist. Das ist eine reine Matrix. Und ich schmunzel dann, wenn jetzt die Denigens kommen, ihr müsst jetzt euch keine Gedanken machen, ich komme nicht von der Schiene, dass ich von Außerirdischen rede. Du Außerirdische ist nur eine modernere Bezeichnung für Engel. Engel sind nämlich auch Außerirdische. Und wenn ich jetzt diese UFOs, diese nehme, dann kann ich nämlich wieder an meinem Materialismus festhalten, wobei euch das in keinster Weise weiterhilft, weil die Welt letztendlich spirituell ist. Das heißt, das, was steuert, was wirklich steuert, ist Geist. Ihr braucht ein komplett neues System. Und das ist also hier, wo alles verknüpft, das lückenlos wird. Und es gibt eine Sprache vor Babel, dass ihr von der Raumzeitlichkeit loslassen müsst. Und da müsst ihr die Demut aufbringen, das zu überprüfen, was ich euch sage. Wenn ihr glaubt, ihr habt es nicht nötig, ich habe überhaupt kein Problem damit. Ihr habt ein Problem damit, ihr bringt euch nämlich um. Was jetzt keine Drohung ist, drohen. Du nur die, wo was von euch wollen. Die ganzen Sekten, die Kirchen, die Religionen, eure Politiker, alle wollen nur euer Bestes, eure Kohle. Ich habe schon gesagt, ich will von euch überhaupt kein Geld. Ich habe noch nie einen Pfennig verlangt. Ich rede mir den Mund fußlich. Übrigens nicht einmal, dass ich will nicht einmal, dass ihr euch organisiert. Jeder Einzelne muss das für sich tun. Ich habe als Jesus gesagt, wenn du nicht bereit bist, Frau und Kinder zu verlassen und mir zu folgen, bist du meiner nicht wert. Wenn du das wörtlich nimmst, könnte ja eine Frau zum Beispiel nicht ins Himmelreich kommen, weil du ja wohl schwerlich deine Frau verlassen kannst, außer du bist eine Lesbe. Ja? Also eine Frau kann ihre Frau nicht verlassen? Nee, es ist Symbol. Die Frau im Hinduismus, das ist jetzt in der Symbolik des Hinduismus, ist die Maya. Im christlichen Glauben ist euer Weltbild, wo ihr habt, ist Eva. Und im Chinesischen ist es Yin. Wenn du mir folgen willst, musst du dein jetziges materielles Weltbild verlassen. Das ist deine Maya, das ist deine Eva. Und deine Kinder sind deine derzeitigen persönlichen Sichtweisen. Je nachdem, ob du da bist, ob du an das glaubst oder das glaubst, ob du das oder jenes magst. Jede Sichtweise ist richtig. In dem Moment, wo ein Mensch etwas glaubt, wurde das geglaubt. In dem Moment, wo etwas wahrnimmt, der Mensch, wurde das wahrgenommen und empfunden. Und ihr habt überhaupt keine Vorstellung, wie sehr ihr das steuert. Darum ist es ja so, dass die einen das so beweisen und die anderen beweisen es so. Es gibt eine wissenschaftliche Studie von der Universität, einer kanadischen Universität, die in einem Langzeitversuch hundertprozentig bewiesen haben, dass Amalgam absolut schädlich ist. Es gibt eine Langzeitstudie von einer Universität in Boston, die haben in einer Langzeitstudie hundertprozentig bewiesen, dass Amalgam überhaupt nichts macht. Für jede Studie kriegst du eine Gegenstudie. Und das Schöne ist, dass du immer das in deiner Welt hast, was du glaubst. Vor 100 Jahren haben alle hundertprozentig sicher geglaubt, dass die Welt vor 500 Jahren, dass die Welt eine Scheibe ist. Jetzt muss ich übrigens, nur um jetzt zu euch zu sprechen, muss ich von einer Vergangenheit versprechen. Da stehen mir die Haare zu Berg. Das ist Schwachsinn, was ich euch sage, aber ich muss eure Sprache sprechen. Jetzt im Moderner, der Joachim Dech kennt es, wenn ich einen alten Computer nehme, der mit Basic arbeitet. Das ist ein ganz altes Computerprogramm. Und ich würde jetzt diesen Computer anschließen und Daten einspielen, eine Diskette. Dann würde der nur eine Fehlermeldung machen. Der kann mit dieser Zahlenstruktur überhaupt nichts anfangen. Was ich euch damit sagen will, dass ihr eigentlich euer Geist ist Basic-Logik, das ist die Logik eines kleingeistigen Materialisten. Und wenn ich euch sage, was wirklich ist, hört ihr nur Scheiß, ist nur Fehlermeldung da. Weil ihr meine Sprache überhaupt noch nicht sprecht, die will ich euch beibringen. Da gibt es übrigens eine kleine Bedienungsanleitung, die sieht so aus. Das ist das Buch. Das ist das Buch, wo der Engel auf. Das heißt, es kommt der Menschensohn, ein Lamm, und das hält ein geöffnetes Buch in der Hand, das ist das geöffnete Buch, das ist von Gott. Und das ist die Gesetze in einer Grobform. Jetzt glaubt ja nicht, so kompliziert es hier ist, dass hier irgendwie im Großen und Ganzen schon Details erklärt werden. Das ist die oberste Oberfläche überhaupt. Und das muss man sehr gewissenhaft studieren und nachher gehen dann die Lichter auf. Und da sind keine Feindbilder drin, sondern das ist eine Mischung aus allen Religionen, das sind Sprachgesetze. Im Anfang war das Wort, alles was geworden ist, ist Wort. Und wie heißt es in den Johannesbriefen so schön, solange ihr noch an die Welt glaubt, liebt, solange ihr die Welt liebt und die Dinge in eurer Welt, an die ihr glaubt, werdet ihr Gott nie zu Gesicht bekommen. Dann seid ihr nämlich tiefgläubige Materialisten. Und wenn der Menschensohn kommt, wird Himmel und Erde vergehen und der, der auf dem Throne sitzt, macht alles vollkommen neu. Da ist drin, wie die Wirklichkeit aussieht. Und das ist eine Abenteuerreise ohne Ende. Jeder, der die Demut hat, und das ist jetzt ganz interessant, dass seltsamerweise ich euch ganz, ganz viele Leute bringt, sehr in allen Schichten, was mit Geld nichts zu tun hat, gebildete Leute, Diplom-Ingenieure, Ärzte, die stellen sich vor Menschen hin, ohne mit der Wimper zu zucken und sagen, das ist der Menschensohn, obwohl die noch nie was mit Religionen am Hut gehabt haben, weil die das überprüft haben und die sagen, das ist so unendliche Weisheit, das ist nicht von dieser Welt. Komischerweise, die so heilig sind in ihren Sekten, in ihren Religionen, haben ein Riesenproblem mit mir, weil die ja überhaupt nicht frei werden wollen, die wollen nachplappern. Es ist nämlich schwer, eigene Verantwortung zu haben. Eigene Meinung zu haben, ist ganz, ganz schlimm. Das ist in Bielefeld war das so schön, Bernd Wehmeyer, bekannter, der gibt der Ich bin du, an jungen Frau, und die sind so eine Bibelgemeinschaft, immer eure Bibelabende, wo ihr macht. Ihr müsst wissen, dass die immer alles durch eine materialistische Brille verurteilt. Ich lerne euch zuerst einmal dieses Geheimnis der Elohim, der Lautwesen. Bereshit bara Elohim beginnt die hebräische Bibel in dieser zurzeit gängigen Masora. Muss ich mal sagen, mit der Masora, das sind Worteinteilungen, weil im hebräischen Originaltext, im Urtext der hebräischen Bibel, also in dieser Tora, ich bleibe mal im Alten Testament, sind keine Worteinteilungen. Es ist eine eigenartige hebräische Sprache, ist eine reine Konsonantensprache und die hat so gut wie keine Grammatik. Es gibt zum Beispiel keine Vergangenheitsform, es gibt nur eine Hier- und Jetzt-Form. Habe ich als Buddha schon gelehrt, es gibt nur ein ewiges Hier und Jetzt. Es ist übrigens sehr, sehr leicht, wenn man einmal diesen Sprung gemacht hat, diese neue Logik zu verstehen, wie ihr Welt macht, wie Welt wirklich aufgebaut ist. Und ich verknüpfe jetzt nicht nur sämtliche alten Religionen, es wird nämlich in allen Religionen perfekt beschrieben, das ist bloß noch keinen aufgefallen, weil man hier eure Sachen so hinvergewaltigt hat. Was ist der letzte Satz in der Offenbarungsgeschichte? Das letzte, was im Neuen Testament steht in der Bibel, das ist, wenn du etwas hinzufügst und weglässt. Das steht auch schon in Moses. Immer, überall. Und das müsst ihr jetzt mal euch anschauen, dass wenn ich jetzt übersetze, ich mache keine Exegesen, ich habe wirklich das Alte Testament geschrieben und glaube mir, das Einzige, was ich verabscheue, sind Lügen. Das schlimmste Lüge, was es gibt, sind Selbstlügen. Unabhängig davon, ob du mir das jetzt glauben willst oder nicht. Und ich mag es euch unheimlich leicht, weil der Mensch, ich wiederhole nochmal, der hier sitzt, der verlangt von euch überhaupt nichts. Weder, dass die in eine Kirche rennt. Das Einzige, was ich mir für euch wünsche, dass ihr den Mut habt, meine Gesetze zu achten. Und die zwingen, die schreiben euch nichts vor, richtet nicht, sorget euch nicht um morgen und fangt an, jeden und alles zu lieben. Ganz aufrichtig und ehrlich. Und dann werde ich eure Welt verändern. Das ist ein göttliches Versprechen. Du hast keine Vorstellung, welche Macht ich habe. Wo ich keine Macht habe, und das sage ich euch jetzt auch, ich habe keine Macht auf eure freien Entscheidungen. Ich habe jeden einzelnen von euch einen freien Willen gegeben und den habe ich natürlich relativ abgegrenzt. Der Wille besteht nicht daran, dass ihr irgendwie bestimmen könnt, was ihr morgen seht. Ich kann euch die Bilder vorsetzen. Der Wille besteht darin, dass ihr die Qualität dieser Bilder bestimmen könnt. Das heißt, geistige Freiheit heißt, dass ihr einen Zustand kriegt, dass ihr nicht mehr urteilt und richtet, sondern einfach einmal euch Gedanken macht, wieso das gut ist. Jetzt ist natürlich, dass Der Geist wächst. Das, was ihr als Zeit empfindet, ist nichts anderes wie das Wachstum eures eigenen Geistes. Und da kippt es um. Das ist wie Ein- und Ausatmen. Das ist dieses Schwingen. Ihr braucht es. Ihr braucht Gut und Böse. Ihr braucht diese Spannung, um überhaupt Lebendigkeit zu empfinden. Ich muss hungrig sein, damit ich weiß, wie schön es ist, Brotzeit zu machen, was zu essen und satt zu sein. Wie traurig wäre die Welt, wenn ihr nicht mehr hungern würdet, wenn ihr nicht das Gefühl von Hunger nicht kennen würdet. Wie traurig wäre es, wenn ihr zum Beispiel das Essen ist keine Strafe, sondern ein Hochgenuss, es ist Lebensfreude. Ihr müsst einschlafen, damit ihr wach werden könnt, und ihr müsst sterben, damit ihr wiedergeboren werden könnt. Und jetzt ist das Schöne, was ich euch verkünden tue, ihr müsst jetzt bereit sein, komplett zu sterben. Nicht jetzt wieder so mit Umbringen und Selbstmord, dass euch die Ufos holen, alles Blödsinn. Sterben tut ihr in dem Moment, wo ihr euer jetziges Weltbild als einzigen Druckschluss erkennt. Wenn ihr jetzt bereit seid, mir euer Leben freiwillig zu geben, schenke ich euch ein vollkommen neues. Wenn ihr euer altes Leben behalten wollt, werde ich das euch früher oder später auch noch wegnehmen. Was definitiv heißt, nicht böse, nicht strafend, selbst euch drohe ich jetzt nicht, ihr müsst euch keine Gedanken machen, erinnert euch an meinen Schwamm. Als Erwachsene seid ihr ein vollgeschobener Schwamm. Das ist eine Individualität. Da ist alles drauf auf diesen Schwamm. Es ist aber nichts anderes wie eine kleine Software, ein sehr, sehr begrenzter Ausschnitt von unendlich vielen Möglichkeiten, wo ihr euch vollsaugen könnt. Wenn ich jetzt dich als Baby zum Beispiel in Irak verschleppe zur Familie Hussein und du wächst mit Hussein als Adoptivschwester auf in Liebe, würdest du jetzt ein komplett anderes Weltbild haben, eine andere Sprache sprechen und die Bibel wird auf gut Bayerisch gesagt am Arsch vorbeigehen. Dann wäre der Koran das Absolute für dich. Und du wirst mit einer riesen Arroganz wissen, dass du recht hast. Ich habe immer wieder Leute, die sagen, ich glaube. Das mit dem Glauben ist so eine Sache. Wie sehr glaubt ihr? Was meint ihr, wie sehr ein Kurde glaubt, der sich auf einem Marktplatz hinstellt, mit Benzin übergießt und sich wegen seinem Glauben anzündet? Wie lächerlich klein ist doch euer Glaube gegenüber diesem Glauben dieses Kurden? Das ist ein Akt der Demut, wobei es jetzt nicht heißt, dass sein Glaube richtiger ist, sondern ich will euch nur zeigen, wie fanatisch, wie fest man wirklich glauben kann.
Wie können wir diesen Schwamm wieder leeren?
Das ist das große Problem, wo ich euch hinführen will, weil das ist wie sterben. Indem ihr eigene Meinung kriegt. Und jetzt muss ich noch dazu sagen, das ist das Erste, das war das Problem mit dem Ivan. Ihr verschwendet unheimlich Energie. Das Erste, was ich euch sage, ich bin kein Missionar. Ich schenke euch alles, was ihr von mir kriegt. Ich schenke euch vollkommen Neues und vor allem, ihr kriegt jetzt von mir Polaritäten, Sichtweisen, die ihr noch nie gesehen habt. Das ist so ein Punkt, dass ich jetzt zum Beispiel, mache jetzt Ivan Beispiel, ich sage zu ihm, pass auf Ivan, das ist ein Dreieck. Dann setzt er sich hin und will mir laufend ausreden, dass das ein Dreieck ist. Nein, das ist ein Kreis. Also Ivan, ich weiß, dass du das als Kreis siehst, aber du bist ein geistiger Hosenscheiß. Jetzt hab halt einmal die Demut und seid ruhig. Nimm dein ganzes Wissen, wo du hast. Pack sie in einen Koffer und stell sie in den tiefsten geistigen Hintergrund. Mach dich zu einem Kind. Wahrlich, wenn du nicht wirst wie ein Kind, wirst du mein Himmelreich nie sehen. Und jetzt bist du wieder unbeschriebener Geist und jetzt programmiere ich dir praktisch, jetzt erkläre ich dir dieses Ding als Dreieck und dann wirst du das als Dreieck ansehen. Das ist ja, was mit euch passiert ist. Okay? Und jetzt kommt der große Gag. Ich nehme dir doch deinen Kreis überhaupt nicht weg. Jetzt gehst du in deinen geistigen Keller rein und holst dein altes Wissen. Wir brauchen das. Holst du wieder hoch. Und dann hast du Kreis und Dreieck in deinem Kopf. Und dann, wenn du einigermaßen clever bist, wirst du irgendwann den Kegel sehen. Einen Hauch von einer Ahnung kriegt, wo ich hin will. Jetzt pass auf, ihr schlaft heute Abend ein. Dann ist ich weg und im selben Moment ist Welt weg. Jetzt fangt ihr zum Träumen an. Und das Eigenartige ist, in einem Traum, wenn ihr wirklich einen richtig tiefen Traum habt, wisst ihr ja nicht, dass ihr träumt. Während des Traums weißt du nicht, dass du träumst. Das heißt, du siehst jetzt in deinem Traum zum Beispiel Menschen, die hast du noch nie gesehen. Wo kommen die her? Ja, aus deinem eigenen Unbewusstsein, so nennst du das. Das heißt, es ist da nochmal was in dir drin, das dir Bilder vorsetzt, und diese Menschen unterhalten sich mit dir, also unterhältst du dich ja mit dir selber. Du kannst jetzt in den Traum Freude empfinden, du kannst durch eine wunderschöne Landschaft spazieren gehen, du kannst dich auf ein Auto freuen, man kann Freude empfinden in einer anderen Form, die feuchten Träume, wo meistens junge Männer kennen, oder ich habe einen Albtraum und ich wache schweißgebadet auf und plötzlich so, oh boah, Gott sei Dank, ich habe das bloß geträumt. Wenn ich jetzt wirklich das beobachte, stelle ich fest, wenn ich so schweißgebadet bin, muss ich das, was ich kurz vorher erlebt habe, muss ja absolut echt gewesen sein, sonst hätte ich ja keine Panik gehabt. Jetzt aber Gott sei Dank, jetzt bin ich wach. Und das ist euer großer Trugschluss. Ihr werdet nie wach, sondern ihr fallt bloß wieder in eine neue Form von Traum. Das heißt, euer Überbewusstsein, was übrigens in der Schöpfungsgeschichte perfekt beschrieben wird, wenn man das Wort für Wort liest. Übrigens, wenn ich jetzt Übersetzungen aus dem Hebräischen mache, ich nehme ganz normal einen Langenscheid, Hebräisch-Deutsch-Duden, wie er zurzeit aktuell ist, und dann setze dich einfach mal hin und übersetze, und du wirst feststellen, dass also dieses von wegen, du sollst nichts verändern, ich zeige dir einen alten, aus dem 18. Jahrhundert, ein Hebräisch-Deutsch, Fremdwörterbuch von der katholischen Kirche, und da ist ganz lustig, da sind dann die hebräischen Wörter, und dann sind dann bei jedem Wort steht dann fast eine Seite dabei, wo sie sagen, in dem Vers bedeutet das Wort das, in dem Vers bedeutet das Wort das, die kochen sich ihre eigene Suppe. Da werden dann viele Wörter hin, weggelassen, umgebogen. Wir können das gerne nochmal durchgehen, und dann kommen die jüdischen Schriftgelehrten, wo ich euch zeige, die so einen Stuss machen. Selbst wenn ihr das einmal überprüft, werdet ihr feststellen, dass die größten Althebräisch-Kenner der Welt überhaupt so unterschiedlich übersetzen, dass bei einem und denselben Vers nicht ein Wort dem anderen gleicht. Ja, was ist das für eine Sprache, wenn man das nicht übersetzen kann? Ich zeige euch gerne Beispiele. Ihr wisst nichts, ihr wisst absolut nichts. Eure Religionsführer haben keine Ahnung, euer Onetz anzugleichen, euer heiliger Vater in Rom, wenn ihr Katholiken seid, ist ein alter Datterkreis, ein Verkalkter, der keine Ahnung hat von dem, was ich als Christus sage. Ich habe gesagt, liebe deine Feinde, und der gibt richtige, dicke, große Bücher raus mit Feindbildern ohne Ende, was ihr zu bekämpfen habt. Und der Dalai Lama, seine Heiligkeit, hat genauso wenig Ahnung wie das, was ich als Buddha gesagt habe. Und nochmal, wenn ihr meint, ich bin jetzt arrogant, der Mensch, der hier sitzt, ist total unwichtig, und der weiß auch nicht, ihr seid dem Geist zuhören, der jetzt zu euch spricht, der versucht euch wach zu rütteln. Und ich sage, ihr seid halt früh nicht aufgewacht, sondern ihr seid eingeschlafen und ihr träumt mich jetzt. Und wahrlich, ich sage euch, mein Vater ist in mir und ich bin in euch. Muss ja zwangsläufig der Fall sein, weil wenn ihr mich jetzt träumt, wenn das stimmt, dann bin ich ja gar nicht außerhalb von euch, sondern ihr habt jetzt ein hundertprozentig reales Traumbild vor Augen. Was ich jetzt hier so in den Raum reinstelle, ist übrigens die Auflösung aller physikalischen Probleme bis hin zur Weltformel, die absolut einfach ist und die hier alle physikalischen Formeln, alles steht in der hebräischen Bibel, unverschlüsselt. Es ist bloß ein Haken, da ihr nur Fachidioten habt, gibt es keinen guten Physiker und Mathematiker, der irgendeine Ahnung von althebräischer Mythologie hat und umgekehrt. Und das, was du nicht suchst, kannst du nicht finden. Und dann gibt's natürlich so viele Bücher und jeder kocht sich seine Suppe und es ist immer das, was ihr glaubt. Ich habe zum Beispiel hier am Bodensee, voriges Jahr im Sommer, sind wir mit dem Boot gefahren, mit dem Walter Kann, und dann ist es hier um die Krümmung gekommen. Ja, die Erde ist eine Kugel und es ist ja bewiesen, man weiß ja selbst hier vom Bodensee, wenn ich am Meer stehe, sehe ich ja die Krümmung. Ne? Leuchtet ein. Jetzt frage ich euch, wenn das doch so offensichtlich ist, wieso hat es dann fast 100 Jahre gedauert, dass die damals angeblich diese Kugeltheorie angenommen haben, wenn das doch so offensichtlich ist, dass man eine Krümmung sieht? Wäre es vielleicht möglich, dass die Krümmung gar nicht gesehen haben? Im dritten Band von Ich bin du ist am Anfang so ein wunderschöner Aphorismus, und da heißt: Ist es möglich, dass die Welt nur deshalb so ist, wie sie ist, weil ich dran glaube, dass sie so ist? Dass ich nur das wahrnehme, was ich glaube? Und jetzt passt auf, ihr seid jetzt in einem Traum. Fantasie, ein Akt der Fantasie. Die Krise eurer Menschheit ist die Krise eurer eigenen Fantasielosigkeit. Was ist Fantasielosigkeit? Ich sag's euch. Fantasielosigkeit ist, wenn man hundertprozentig logisch funktioniert, aber nicht geistreich ist. Es hat noch nie einen Gedanken gegeben, den ihr euch denkt, der unlogisch wäre. Ihr habt noch nie irgendwas getan, was für euch unlogisch ist. Du kommst nicht auf die Idee, im Park spazieren zu gehen und dann liegt da auf dem Hundekacke dort und du langst mit dem Finger rein und du schlängst es ab. Das ist auf deinem Programm nicht drauf. Du würdest zum Beispiel auch keine Büroklammer aufbiegen und in einer Steckdose rumfummeln. Es ist immer Kaufmannsdenken und Leid vermeiden, was jetzt nicht heißen soll, dass du das tun musst, um ins Himmelreich zu kommen, sondern ich will dir nur zeigen, dass ihr 100% logisch seid, aber die Schlüssel ins Himmelreich habe ich an Stellen versteckt, wo ihr mit eurer jetzigen Logik nicht hinkommt. Das ist euer Gefängnis. Ich kann doch nicht, ich darf doch nicht. Wenn du sagst, ich kann doch nicht einfach behaupten, ich bin Gott, bestimmst du, Jahwe, dass du nicht Gott bist, mit allen Konsequenzen. Dein Glaube verändert die Welt. Heb dich hinweg, Berg, und er wird weggehen. Aber erst, wenn ihr anfangt zu glauben. Und euer Glaube ist bis jetzt nichts. Das ist ein Nachgehäkel aus Angst, ein Absichern wollen. Und dann kommt dann dieses Halleluja. Glauben, zu glauben fangt ihr dann an, wenn ihr meine Gebote haltet. Sorge dich nicht um morgen. So mächtig kann euer Gott nicht sein, solange ihr nebenher Kranken- und Lebensversicherungen braucht. Euer Gott ist Geld. Ihr versucht euch zwanghaft über die Runden zu bringen. Über welche Runden eigentlich? Bis hin zum Sarg? Ihr müsst keine Angst haben, ihr sterbt nicht. Ihr kriegt von mir wieder eine Windel. Das ist das, was Reinkarnation heißt. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, und das ist immer wieder so eine Sache, so lustig und so traurig gleichzeitig, auch das ist Polarität, das, was wirklich ist, ob ihr das glaubt oder nicht, glaubt mir, die Wirklichkeit schätze ich einen Dreck um deine Meinung. Ich habe in Bielefeld habe ich so einen Geldmacher, einen Geschäftsmann gehabt, und der sagt dann zu mir hier, das Geld ist Macht und hin und her, und ich sage, ein scheißdreckiges Geld. Geist ist Macht. Wenn du mal wirklich über Geist verfügst, wirst du das merken, dann gehen die Zufälle los und die kleinen Wunder los. Das ist das, wo ich Leuten dann zeige, ich mache Wunder, aber erst, wenn die anfangen zum Loslaufen. Im Endeffekt macht ihr die selber, die macht ihr, verändert ihr durch euren Glauben. Wieso, dass ich jetzt keine Wunder mache? Ganz einfach. Weil ich sehr, sehr bestrebt bin, den Menschen, der vor euch sitzt, von dem, was ich Menschensohn nenne, zu trennen. Der Mensch, wo ihr sitzt, wird euch in keinster Weise weiterhelfen. Wenn ihr frei werden wollt, müsst ihr jetzt eigene Meinung bekommen. Das heißt, dass ich einmal hinschaue, dass ich ihm einfach in Frage stelle. Wenn ich suche, ich muss einmal nach dem Sinn des Lebens suchen. Wenn ich natürlich 99,99% meiner Zeit damit verschwende, an Geld zu kommen, dass ich hier überleben kann, habe ich schon mal das Elementare, diese Sorge, die ich nicht um morgen begriffen. Selbst im Alten Testament, du sollst nur so viel sammeln, dass es bis heute Abend reicht. Heute Abend ist sowieso alles weg. Wenn du mehr sammelst, ja, ihr lacht, Leute, das ist das Gesetz der Welt. Das ist das Gesetz der Welt. Du wirst dich aber wundern, wenn ich dich ein bisschen antesten tue. Das ist die Gesetze der Welt. Und jetzt kommt jetzt der Hammer, wo ich gesagt habe, die mir wirklich glauben, sind wirklich Physiker. Die Schwierigkeit ist das, dass alle Religionen, wenn ihr das richtig lest, die Welt gleich beschreibt, nur etwas mit anderen Beispielen, mit anderen Symbolen. Und die größte Weltreligion überhaupt, das ist die Naturwissenschaft, die Mathematik. Die schreibt seit 100 Jahren in den Physikbüchern vor, dass die Welt genauso ist, wie ich es euch sage. Das ist bloß noch nie aufgefallen. Ihr verrennt euch in Schizophrenien und Widersprüchen. Das ist so, wenn ich etwas Physik auch mit Mädchen oder Elternleuten, wo ich dann wenn Mathematik mache und die sagen dann, Mensch, hat mich nie interessiert. Die sagen, das ist ja hochinteressant, wie du das erklärst. Das ist, weil die Welt ist ganz anders. Ihr braucht Liebe, diesen Glauben. In Ich bin du, zweiten Band, da heißt dann, solange ihr nur glaubt, blind glaubt, wie die Marionetten, jeden Scheiß, wo man euch vorgesetzt hat. Und ihr meint, ihr geht dann auf eine Nummer sicher, irgendwelche Dogmen nachzuplappern, ob das sich Katholiken nennt oder ob das sich Moslems nennt, ob das sich Zeugen Jehovas nennt. Ihr seid immer nur Abziehbilder, ihr seid eine kleine Software, die funktioniert, und alles außerhalb eurer Norm sind Feindbilder. In meinem Himmelreich gibt's keine Feindbilder. Solange ihr noch richtet, urteilt, solange ihr noch Recht wollt, Recht haben. Alle, die Recht haben wollen, haben kein Recht. Sonst würden sie es ja nicht laufend haben wollen. Wenn du wirklich Recht hast, dann legst du keinen Wert mehr drauf. Das ist einmal so. Ich lege zum Beispiel überhaupt keinen Wert drauf, dass ihr mich liebt. Ich liebe euch. Ohne Wenn und Aber. Das ist das Einzige, was zählt. Und das macht mich so frei, dass ich euch das sagen kann, weil ich nichts von euch will. Ich will euch was schenken. Aber das mit den Schenken ist eine Sache, dass ihr das selber annehmen müsst. Und dieses Schenken ist an keine Bedingungen verbunden, außer haltet meine Gebote. Versucht die einmal zu halten, und die schenken euch nichts ein. Ihr dürft alles essen, rauchen. Alles ist erlaubt, aber nichts ist muss. Jetzt kommt ein Akt der Toleranz, dass ihr euch selber findet. Das ist natürlich hier diese Spießbürgerlichkeit, dass ihr eure ganzen Schamvorstellungen, ihr sollt ja mal in die Bibel reinschauen, im Paradies waren alle nackt, nachdem ich euch rausgeschmissen habe, habt ihr euch was anzogen. Was nicht heißen soll, dass das Paradies ein großer Swingerclub ist, aber das ist das Fleischliche, ist dann eher neben, wenn euer Geist weiter weg, wird ihr feststellen, es gibt wesentlich größere Vergnügungen wie das, was man das Tierische oder das Körperliche nennt. Wobei das in keinster Weise schmutzig ist, es macht einen heißen Spaß, das müsst ihr ausleben. Das ist eine Phase wie die Windelphase, wo man durch muss. Jeder, der sich das verkneift, hat ein Riesenproblem. Das Gesetz der Polarität, das ist, ja pass auf, wenn ich jetzt einmal trauer, jeder kennt Trauer. Wenn ihr jetzt in euren Büchern kramt, über Anthropologie, über Menschenkunde, könnt ihr nachlesen, es gibt hier Völker, zum Beispiel Bali. Bis vor 120 Jahren kannten die Balinesen keine Trauer. Das lag an ihrem Glauben. Jetzt pass auf, stellt euch einfach einmal vor, ihr werdet groß in einem Land, und der Glaube hat folgendermaßen ausgesehen. Die Welt ist wie ein großes Ei, ich mache jetzt das wieder ganz kurz, wie eine Gebärmutter, und alle Menschen, die sich jetzt hier befinden, die sind praktisch in einem Reifestadium, so wie in einer Gebärmutter im Leib. Und jeder, der stirbt, wird dann abgezogen und kommt in die Wirklichkeit, in die in die wirkliche Welt, die wie ein Himmelreich beschrieben wird. Und es ist jetzt der Brauch gewesen, wenn einer gestorben ist, da hat man sich gefreut, dass der endlich so weit ist, dass er gehen darf. Das ist nicht, dass einer gehen musste, sondern dass der endlich so weit ist, dass er gehen darf in die nächsthöhere Ebene. Und dann hat man weiße Kleider angezogen, da wurde der ganz doll geschmückt, wurde auf eine Bahre gelegt mit Blumen. Und dann wurde ein Fest gefeiert, wie bei uns die Hochzeit oder ein runder Geburtstag, und er wurde dann verbrannt. Und jetzt kommt's. Wenn ein Mann gestorben ist, hatte die Frau, wenn er verheiratet war, das große Glück, durch die Heirat durfte die vorzeitig mit ihm gehen. Das heißt, die hat Gift getrunken, ein Schlafmittel, und wurde dann mit ihrem Mann verbrannt. Ein Riesenstrahl. Ihr müsst nicht glauben, dass da irgendeine Frau Angst gehabt hat. Die wurde gratuliert. Das ist einfach so, du nimmst eine Schlaftablette, schläfst ein, puff, und kommst dann mit dem Mann in die höhere Ebene. Die haben sich alle gefreut. Man kannte keine trauen. Jetzt denk an unser Schwammbeispiel. Jetzt stell dir mal vor, du wächst in einer Welt groß, wenn dein Bewusstsein wach wird. Was schon das erste mit Kindern, was ja mit Hochzeit. Und dann wird hier riesen Blumenschmuck und es wird immer gefeiert, wenn einer stirbt. Meinst du, dass du trauerst? Du kennst keine Trauer. In diesem Volk im alten Bali hat es dieses Gefühl Trauer überhaupt nicht gegeben. Aber keine Angst. Dann sind die katholischen Missionare gekommen. Die trauern jetzt auch. Das ist das, was dieses Christentum, und die sind genauso geldgeil wie alle anderen auch, das ist das, was das Christentum wirklich in die Welt getragen hat. Und da gibt's kein Wenn und Aber, da kann man schönreden, so viel man will. Ein Musterbeispiel für eure katholische Kirche ist nur immer Lug, Betrug. Ist keine, wenn ich jetzt diese vermutete Vergangenheitsspur nehme, wohlgemerkt, ich betone das, weil die ganze Vergangenheit könnt ihr auslöschen und umändern. Ich lasse jetzt das so stehen, weil sonst wird es zu kompliziert für euch. Keine weltliche Macht hat so viel Menschenleben gekostet wie dieses falsch gelehrte Christentum. Alles hier, schön Neues Testament, nachlesen, Einheitsübersetzung, wirklich, glaubt nicht den Altweibergeschichten von denen, die sich schwarze Gewänder anziehen und sich selbst die Heirat verbieten. Kann ich euch noch genauer Pfaffen beschreiben? Und es ist jetzt so, ohne ob das schmeckt oder nicht schmeckt, diese Bitte, nimm dieses Buch. In deinem Mund wird es süß sein, aber in deinem Magen wird es bitter. Es ist also so, dass ich nicht den Menschen, den kleinen Menschen jetzt verurteile. Ich spreche jeden einzelnen Menschen frei. Alle Menschen tragen das Zeichen des Tiers auf der Stirn. Eine Katze ist nicht böse, wenn sie eine Maus tot macht. Die kann gar nicht anders. Ich spreche über das Dogma. Bitte nicht, denn es gibt hier wirklich ganz liebenswerte Pfarrer, die sich in ihren kleinen Gemeinden den Arsch aufreißen für ihre wirklich Lieben. Aber die am meisten unter den Dogma leiden, weil sie hin und her gerissen sind. Jetzt die Krise bei den Bischöfen, bei manchen. Die haben riesen Gewissensgewichte, aber im Endeffekt ist dann geht dann der eigene Arsch am nächsten und dann machen sie doch nichts. Was meint ihr, wie viele Professoren ich mittlerweile habe, denen aufgehen, dass die wissen, die lehren in der Schule einen absoluten Scheiß. Aber jetzt kommt wieder von Nummer sicher gehen. Die ziehen sich alle ihre Arschlochkarte. Aber nur mal sicher gehen geht nicht, denn ich bin, du heißt, du bist der neue Messias, jeder einzelne von euch, ihr müsst euch selbst erretten, du musst den Weg gehen, du musst dein Kreuz tragen. Es läuft nur in deinem Geist ab, deine Welt ist ein Traum. Jetzt pass auf, jetzt mache ich das etwas genauer. Wobei immer wieder, denkt an dieses Beispiel, ich unterhalte mich jetzt mit einem Baby, das sich noch nicht einmal abgenabelt hat. Wahrlich, ich bin nicht hier, um euch Liebe zu bringen. Ich bin reine Liebe. Ich bringe euch das Schwert. Dieses Holofeeling ist das Schwert. Ihr müsst euch jetzt selber abnabeln von eurem Materialismus. Mit Holofeeling hast du die Möglichkeit, weil ich dir eine Rationalität, ein neues Weltbild bringe, der auf dem Throne sitzt. Zuerst wird Himmel und Hölle, Erde vergehen, hat man gerade schon. Und der auf dem Throne sitzt, macht alles neu, heißt es in der Bibel. Das heißt, du kriegst jetzt ein Weltbild von mir, ohne Widersprüche, das zuerst einmal alle Religionen verschmilzt. Und jetzt nicht irgendwie, Buddha hat ja so ungefähr dasselbe gesagt wie Jesus, sondern Jesus ist eine Weiterentwicklung von Buddha. Es sind viele Inkarnationen dazwischen. Und jetzt bei aller Bescheidenheit, wenn ich sage, ich war Jesus, jetzt bin ich UP. Und es ist noch viel mehr wie Jesus, wie ich als Jesus war. Mit viel mehr Mächten. Als Mose, als kleinen Moment nicht vergessen, als Mose habe ich euch die Tora gebracht, das ist das göttliche Gesetz. Und diese hebräische Bibel ist nur ein Computerprogramm, ein Cyberspace. Das brachte in eure Welt eine Ordnung. Als Jesus war ich der Erste, der diese Gesetze ohne Wenn und Aber geachtet hat. Und das brachte in eure Welt diese christliche Liebe. Und UP war der Erste, der diese Liebe ohne Wenn und Aber gelebt hat. Und es bringt euch die Freiheit, wenn ihr denselben Weg geht. Aber den muss jeder Einzelne für sich gehen. Nicht absichern in einer Norm. Was ihr in eurer Vergangenheit lernen könnt, und das ist Vergangenheit, ist nur eine Erinnerung, die ihr euch hier und jetzt denkt. Was ist der Unterschied zwischen Hitler, zwischen Michael Jackson und zwischen Rumpelstilzchen? Hier und jetzt. Das sind jetzt drei Wörter. Das sind nur drei Wörter, und diese drei Wörter öffnen in euch einen gewissen Wissensspeicher. Es ist natürlich auch so, dass hier jetzt zum Beispiel bei ihr Hitler ein ganz anderes Bild auslösen wird wie bei ihr. Aber dafür löst bei ihr Michael Jackson ein anderes Bild aus wie bei ihr. Das heißt, das sind wie in einem Computer, das ist ein Code, den ihr eingibt und dann kriegt ihr Informationen. Diese Informationen, die ich euch reinspiele, hängen ab von euren Schwamminhalt. Was ist der Unterschied zwischen einem Tier und einem Menschen? Ich was soll euch sagen? Definitiv gibt es überhaupt keinen Unterschied, weil ihr alle das Zeichen des Tiers auf der Stirn tragt. Ihr seid ja noch gar keine Menschen. Ihr seid ja noch normal, norm, genormt. Das ist wie Instinkt. Wo der Unterschied liegt, liegt in der Qualität, in der Quantität. Es ist ungefähr so, ich zeige es euch einmal bildlich, solange ich das will. Das ist ein kleiner Taschenrechner, das ist so ein Minicomputer, uralt. Der Unterschied zwischen einem Tier und einem Menschen ist der Unterschied zwischen diesem Computer und zwischen dem Computer, wenn er ans Internet angeschlossen ist. Ohne Frage hat dieser Computer Milliarden mehr Daten zur Verfügung, die er greifen kann, wenn er es ausnützt. Und er kann tausendfach schneller rechnen wie der Computer. Aber meint ihr, dass der denken kann? Meint ihr, dass der Computer besser denken kann wie der? Nur mehr Datenmenge und schneller rechnen zu können, heißt noch lange nicht, dass man denken kann. Jetzt kommt nämlich das Problem, ihr seid hundertprozentig logisch, aber nicht geistreich. Du musst wissen, dass alles, was du magst, alles, was du glaubst, für dich hundertprozentig logisch ist. Was noch lange nicht heißt, dass das deswegen richtig ist. Wenn ich dich in den Iran verschleppe und du hast einen irakischen Schwamminhalt, dann würdest du jetzt ein hundertprozentiger Moslem sein, und dann, wenn du dich mit dir selbst jetzt unterhalten könntest, mit dem Schwamminhalt, würdest du ganz tief in dir spüren, das ist die fanatisch, die ist ja total blind, sieh die das nicht. Ja, dann begreift die das nicht. Es ist wie mit Geschmack, es kippt alles um. Und es ist nicht von euch. Ihr habt einen Einfall, ihr werdet wach, es denkt in euch. Ihr seid Weltmeister im Nachdenken. Jetzt sind wir wieder bei der Schneiders des Kaisers neue Kleidern. Nachdenken heißt nicht selber denken. Ihr könnt überhaupt noch nicht selber denken. Es ist alles so unheimlich logisch, aber wirklich einmal die Dinge genauer betrachtet habt ihr überhaupt nicht. Das ist das Weltbild, dass die Kugelwelt so super logisch ist und dass ihr dementsprechend natürlich jetzt auch die Bilder habt, ob ihr einen Fernseher aufmacht, ob ihr Bücher aufschlagt, alles, überall steht es drin, was ihr hören wollt. Das ist eure Logik. Ihr seid in der Welt, in die ihr euch selbst hineinglaubt. Und jetzt ist die Frage, ändert euren Glauben und ich ändere eure Traumwelt. Jetzt passt auf, wenn wir in einem Traum sind, jetzt mache ich einfach mal einen Akt der Fantasie, in einem Traum ist alles...